MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
MKR, das Magazin. Weltweit unterwegs. Brigitte Strauß war mit Missio München auf den Philippinen.
Ich war ziemlich aufgeregt, als ich hörte, dass ich auf die Philippinen reisen darf, in die Hauptstadt, nach Manila, mit einer Delegation aus Bayern, die sich über die Menschenrechtslage dort informieren will. Mit dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Missio München, zwei Leute aus der Pfarrei in Memmingen, in der heuer der Abschlussgottesdienst des Weltmissionsmonats stattfinden wird, ein Mitarbeiter des Bistums Augsburg und zwei Journalisten. Eine davon bin ich. Warm sollte es werden. In der Stadt gibt es sogar einen Strand, habe ich herausgefunden. Aber das Programm ist dicht gedrängt. Ob wir da überhaupt Freizeit haben würden? Nach gut 20 Stunden Reise kommen wir an. Die Unterkunft ist die Hotelschule der Schwestern vom Guten Hirten. Sie liegt im Westen der Stadt. Bis zur Manila Bay geht man nur 15 Minuten. Vielleicht schaffen wir es ja doch mal dorthin. Am nächsten Morgen fahren wir nach Payatas. Das ist keine selbstständige Stadt, sondern ein sogenanntes Barangay, eine Art Stadtteil, aber mit eigener Verwaltung, die verschiedene Dinge selbst entscheiden darf. Payatas liegt im Osten Manilas. Wir sind also eine Weile unterwegs. Die Straßen in der Stadt sind laut. Ständig hupt jemand. Stromleitungen verlaufen in atemberaubenden Bündeln von Pfahl zu Pfahl, manchmal kreuz und quer über Kreuzungen. Immer wieder sehen wir kleine bemalte Busse, die an jeder Straßenecke halten und in die man hinten hineinklettert. Und jede Menge Motorräder sind unterwegs. Wir überqueren den Pasig-Fluss, einen der dreckigsten Flüsse der Welt. Unmengen Plastikmüll schwimmt in der Brühe. 38 Tonnen pro Jahr sollen es laut Greenpeace sein. Von der Autobahn aus sehen wir die vielen Hochhäuser der Riesenstadt, die Skyline der Wohlhabenden. Dann biegen wir ab und das Bild ändert sich. Es gibt unzählige kleine Läden an beiden Seiten der Straße. Ein Schild ragt über die Fahrbahn. Welcome. An einem Strommast hängt ein anderes Schild. Slow down. Students crossing. Unser Ziel ist eine Pfarrei. Dort wird Father Bong mit dem Präsidenten von Missio München, Monsignore Wolfgang Huber, einen Gottesdienst zelebrieren. Hier warten schon viele Frauen und Kinder auf uns. Nach der Messe gehen wir ins Obergeschoss, in den Gemeindesaal. Wir in der Reisegruppe wissen, wovon uns die Frauen berichten wollen. Ex-Präsident Rodrigo Duterte hatte zu einem Kampf gegen Drogen aufgerufen und erklärt, er wolle alle Drogenabhängigen und Dealer umbringen. Wie man heute weiß, hat er damit auch systematisch begonnen. Rund 30.000 Menschen, so schätzen Nichtregierungsorganisationen, sind ermordet worden.
Die Gemeinschaft heißt Solidarität mit Waisen und Witwen, weil dies hier die Familien der Opfer der außergerichtlichen Tötungen sind, die zur Zeit von Ex-Präsident Duterte stattfanden.
Carol Daria ist eine der Psychologinnen, die diese Frauen unterstützen, zusammen mit dem Orden der Vincentiner. Die Patres hatten die Frauen vor einigen Jahren eingeladen. Anfangs haben sich nur wenige getraut. Jetzt sind es fast 70 Familien. Carol übersetzt für uns, was die Witwen und Waisen erzählen. Wir hören von Raffaella, die eine Tochter hatte, die Wasserflaschen an Autofahrer verkauft hat. Sie wurde von Dealern angeheuert, als Kurier zu arbeiten. Noch vor ihrem ersten Einsatz wurde sie von Todesschwadronen mit einem Kopfschuss getötet und ihre Kehle wurde aufgeschlitzt. Oder von Anna, die jetzt 30 ist. Vor 8 Jahren wurde ihr Mann von der Polizei ermordet. Ihr kleiner Sohn war damals gerade 3 Jahre alt. Marilia erzählt, dass ihr Sohn angeschossen wurde. Dann hat er sich totgestellt. Er hat überlebt und wohnt seither in einem Safehouse, denn er will vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Duterte aussagen. Seine Söhne kennen sein Versteck. Seine Mutter hat ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Jede der Frauen hier hat eine solche Geschichte. Sie alle trösten sich gegenseitig, können hier zum ersten Mal über das Erlebte sprechen und wissen, den anderen Frauen geht es genauso.
So at first we ask,
Zuerst haben wir nach ihren Bedürfnissen gefragt. Wir versuchten herauszufinden, was sie brauchten. Das erste war Traumaheilung, also begannen wir damit. Gleichzeitig gab es einen weiteren Bedarf, nämlich die Sicherung des Lebensunterhalts. Um ihnen Stabilität zu verleihen, haben wir 2018 SAW ins Leben gerufen.
Hier nähen sie Taschen und verdienen so ihren Lebensunterhalt, denn in vielen Fällen waren die Ermordeten die Ernährer der Familie. Wir sind erstaunt, wie offen die Frauen sprechen. Wirklich jede von ihnen berichtet, was ihr passiert ist.
It's very important.
Das ist sehr wichtig. Manche von ihnen haben sich ja sogar bei euch dafür bedankt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unsere Geschichten anzuhören. Ich denke, für sie ist es auch heilsam. In dem Moment, in dem sie ihre Geschichte erzählen, spüren sie, dass Gerechtigkeit nahe ist. In dem Moment, in dem sie diese Dinge sagen, wissen sie, dass es Menschen gibt, die mit ihnen mitfühlen.
Solidarität und Mitgefühl, mehr können wir gerade nicht bieten. Dutertes Krieg gegen die Drogen, wir wussten um die Fakten. Aber jetzt hatten wir Frauen kennengelernt, die jemanden verloren haben und ihr Leben seitdem alleine meistern müssen. Eine meiner Mitreisenden, Ulrike Dreher aus Memmingen, bringt es auf den Punkt.
Mit wie viel Stärke sie ihre Menschenwürde bewahren, obwohl jeder sie mit Füßen tritt. Diese unglaublich tapferen Frauen, die in tiefster Armut leben. Von vorne bis hinten bin ich berührt und beeindruckt und bewegt zugleich und gleichzeitig auch ärgerlich und schockiert.
Wir steigen wieder in die Autos und fahren ein paar Straßen weiter. Carol und Father Bong zeigen uns das Viertel. Am Straßenrand türmen sich riesige Pakete mit Plastikflaschen oder Kartons oder anderem Müll. Die Menschen hier leben davon, ihn zu sortieren und weiterzuverkaufen, erklärt Father Bong.
Wir trennen hier auf den Philippinen nichts, sondern werfen alles in einen Mülleimer, der täglich vom Müllwagen abgeholt wird. Die Müllwagen, insbesondere aus den Städten, fahren nach Quezon City und passieren Payatas. Schon entlang der Payatas Road gibt es Junkshops, die mit dem Müllwagen zusammenarbeiten. Der gute Müll, wie zum Beispiel Plastik, Kartons und vor allem Aluminium und Kupfer, wird bereits dort abgeladen. Dann fährt der Müllwagen zur Müllkippe. Hier gibt es Müllsammler, ganz normale Leute, die strömen jeden Morgen herbei. Es heißt, dass morgens etwa 200 Müllsammler dort sind. Und dann noch eine Schicht von 11 bis 16 Uhr und der Rest am Abend. Sie sammeln alles Mögliche ein, Flaschen, Blechdosen und Plastik. Und dann wird es zu einem kleinen Junkshop gebracht. Dort wird der Müll wieder sortiert, Plastik, Blechdosen und Papier. Und wenn sie dann etwa 50 Kilo haben, packen sie das in einen großen Sack. Den bringen sie zu einem größeren Junkshop. Für Plastik bekommen sie etwa 25 Pesos pro Kilo. Und dieser Junkshop hat einen großen Lastwagen, der den ganzen sortierten Müll an den Ort bringt, wo er wieder verarbeitet wird. Dort bringt er schon 80 bis 90 Pesos pro Kilo. Es sind also die Besitzer der großen Junkshops, die wirklich profitieren, während die kleinen Müllsortierer und Sammler kaum etwas verdienen.
Mehrere Meter hoch türmen sich die Säcke mit dem Plastikmüll am Straßenrand. Und dazwischen eine kleine Hütte, vor der ein lebensgroßer Teddybär hockt. Ja, sagt Carol, auch dort schlafen Menschen. Dann fahren wir zurück zum Gästehaus. Zum Essen sitzen wir in einem extra abgetrennten Bereich des Restaurants, in dem die Schwestern vom guten Hirten Jugendliche ausbilden. Das Essen ist großartig und der Raum klimatisiert. Welch ein Kontrast zu dem, was wir den Tag über gesehen und gehört haben. Wir reden viel miteinander an dem Abend und versuchen, die vielen Informationen einzuordnen. Und einen Spaziergang zu Manila Bay machen wir auch. Der Sonnenuntergang ist wunderschön, aber genießen kann ihn keiner von uns so richtig. Am nächsten Morgen geht es wieder nach Payatas. Diesmal wollen wir versuchen, auf die Müllhalde zu kommen. Doch wir dürfen nicht rein. Zu gefährlich, heißt es. Carol versucht es an mehreren Eingängen, aber es ist immer dieselbe Antwort. Während sie mit den Wärtern spricht, fahren an uns LKW vorbei, die Unmengen Müll geladen haben. Menschen sitzen auf dem Dach oder auf der Ladung. Es gibt auch wieder viele Motorräder mit vollbeladenen Beiwagen. Am Straßenrand reiht sich ein Junkshop an den anderen. Trödelläden könnte man das übersetzen. Aber so richtig trifft's das nicht. Teilweise sind sie aus Steinen gebaut, teilweise aus Holz und abgegrenzt mit Zäunen, die aussehen, als seien sie aus alten Bettfederrosten gebaut worden. Vor den Shops hängen die wertvollsten Fundstücke, Babybuggies oder Spielzeug. Father Bong fragt in einem Shop, ob wir reinkommen dürfen. Wir dürfen und es verschlägt mir den Atem. Ich versuche, die Eindrücke zu beschreiben.
Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Das ist alles fein säuberlich sortiert.
Hier scheint das Metall zu sein. Plastikautos, nein, ein Spielzeugauto und auch alte Computer, ein Bildschirm. Jetzt sehe ich hier eine Badewanne, könnte es gewesen sein, also so eine Kinderbadewanne. Ein Hüpfpferd für Kinder. Flaschen werden getrennt, überall sind Fliegen. Der Hund findet es nicht lustig, dass wir hier sind, glaube ich.
Wirklich jeder Quadratzentimeter ist mit Plastikmüll und Müllsäcken bedeckt. Müll, soweit das Auge reicht. Vor einem Zelt sitzen die Besitzer. Die Tochter Monika trägt ein kleines Kind auf dem Arm. Ein kleines Mädchen, nur im T-Shirt ohne Hose, steht neben ihr. Sie ist schwanger mit einem weiteren Kind. Fawe Bong spricht mit ihr und fragt, wie viel der Müll bringt.
Was hast du da? Ah, eine Plastikflasche. Ist die am wertvollsten?
Ja.
Du verkaufst die pro Kilo? Wie viel bekommst du pro Kilo?
25 oder 20 pro Kilo. Und die anderen wertvollen Materialien sind Metalle.
Metals.
Und wie viel bringen die?
Kommt darauf an, was es ist.
Das Kupfer bringt 350 Pesos. Das kommt aus den Kabeln.
Und das harte Metall?
Aluminium bringt 60 Pesos.
Monikas Mann wäscht Plastikflaschen in einer Plastikwanne, schrubbt sie kräftig mit einer Bürste ab und legt sie in den Müllsack neben sich. Je sauberer der Müll, desto besser der Preis. Rund 500 Pesos verdienen sie so pro Tag. Das sind umgerechnet etwa 7,50 Euro. Davon müssen sie sich und ihre Kinder ernähren. Monika war auch eine Zeit lang in Saudi-Arabien, um Geld zu verdienen, aber sie ist wieder zurückgekommen. Hier sei es besser. Noch nie hat mich ein Satz so sehr mitgenommen wie dieser. Was kann schlimmer sein, als auf dem Müll zu leben, denke ich mir. Ich mag es mir nicht vorstellen und weiß doch, hier hat sie zumindest ihre Familie um sich, die sich gegenseitig hilft. So wie Monika und ihre Familie leben rund 80.000 Menschen in Payatas. Drogen sind ein weit verbreitetes Problem. Diese abstrakte Feststellung haben wir in vielen Artikeln gelesen, als wir uns auf die Reise vorbereitet haben. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich so leben müsste, auch ich würde wahrscheinlich versuchen, mir ab und zu den Kopf wegzuballern. Genau solchen Drogenabhängigen hatte Ex-Präsident Duterte den Krieg angesagt und sie ermorden lassen. Nicht die großen Fische, sondern Abhängige, Kuriere und Kleinstdealer. Das Problem ist dadurch nicht kleiner geworden. Der Krieg gegen Drogen ist die jüngste Episode in der langen Geschichte von Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen. Ihren 50. Geburtstag hat gerade die Task Force Detainees of the Philippines gefeiert. Gegründet wurde sie 1974 von der Vereinigung der philippinischen Ordensoberen. Das war ein wichtiges Zeichen, denn 80% der Filipinos sind katholisch, sogar 90% sind christlich. Es war die Zeit der Marcos-Diktatur. Der Präsident hatte das Kriegsrecht verhängt, Folter, Inhaftierung und Tötung politischer Oppositioneller, das Verschwindenlassen von Bauern, Arbeiter oder Studentenführern waren an der Tagesordnung. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt. Die TFDP fing an, die Opfer und politischen Gefangenen zu unterstützen und die Fälle akribisch zu dokumentieren. Wir treffen Father Tutz in seinem kleinen Museum direkt neben seinem Büro. Fotos von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten hängen an den Wänden und erzählen ihre Geschichten. Große Aktenschränke stehen an einer Wand. Sie sind leer. Warum? Das erklärt Tutz mir später. Ich frage nach, wie viele Fälle die Organisation in den letzten 50 Jahren insgesamt dokumentiert hat.
Nun, Tausende, so um die 20.000. Während des Kriegsrechts hatten wir zwar etwa 15.000 Dokumente aufbewahrt, aber nur gut 11.000 wurden von der Regierung anerkannt. Formal wurde das Kriegsrecht 1981 aufgehoben, aber das Marcos-Regime endete erst 1986. Also dokumentierten wir weiter. Bis heute haben wir Tausende dokumentiert.
Die Taskforce hat nicht nur dokumentiert, sondern die Familien der Gefangenen unterstützt und sich für einen gerechten Prozess und eine schnelle Freilassung eingesetzt. Verwandte waren sehr daran interessiert, Ordensschwestern oder Nonnen bei ihren Besuchen in den Gefängnissen dabei zu haben, denn scheinbar hatten die Militärs Respekt vor ihnen.
Einige der Regierungen, die auf Marcos folgten, leugneten die Existenz politischer Gefangener. Aber Cori Aquino, die direkte Nachfolgerin von Marcos, erkannte die politischen Gefangenen an und ließ sie sogar frei. Sie hat sie also anerkannt. Aber nach ihrer nur kurzen Amtszeit begann sie wieder, politische Straftäter zu verhaften, von Cori Aquinos Amtszeit bis heute.
Besonders schlimm wurde es, als Rodrigo Duterte 2016 an die Macht kam. Die Taskforce hat alle Beweise, die sie gesammelt hatten, verteilt, auf Klöster und andere Freunde. 8 Aktenschränke waren vorher voll, mit mehr als 10.000 Akten. Genau die Aktenschränke, vor denen wir gerade stehen. Auch für Dutertes außergerichtliche Tötungen hat die Organisation Beweise gesichert. Die derzeitige Regierung erkennt einige Fälle sogar an.
Aber nur etwa 6.000 Fälle wurden anerkannt. Wir gehen von über 27.000 bis 30.000 Fällen aus. Wir haben eng mit anderen Menschenrechtsorganisationen zusammengearbeitet. Wir selbst haben etwa 100 Fälle dokumentiert. Einige unserer Dokumentationen wurden einer kostenlosen Rechtshilfeorganisation übergeben und dann der Organisation, die beim Internationalen Strafgerichtshof Klage gegen Duterte eingereicht hat.
Es gibt auch eine ganze Reihe von Anwälten, die für die TFDP arbeiten, pro bono. Von der Organisation bekommen sie nur die Auslagen für Fahrtkosten oder Unterkunft erstattet. Ein gefährlicher Job. Während der Duterte-Regierung sind einige von ihnen ermordet worden. Ein Mann, der Anfang der 90er Jahre mit Hilfe der TFDP freigekommen ist, ist Bernardo Itokal. Ganz still und unscheinbar sitzt er im Büro und erst als er beginnt zu erzählen, wird uns bewusst, was dieser Mann erleiden musste. 5 Jahre saß er in Haft, weil er angeklagt war, 2 Soldaten getötet zu haben.
Ich nahm an vielen Kundgebungen und Foren teil, um mich für das Wohl der Jugend einzusetzen, insbesondere für Schulabbrecher und Studenten. Wegen der hohen Studiengebühren und anderer Gebühren an Universitäten und weiterführenden Schulen trat ich der Jugend für Nationalismus und Demokratie bei. Die Regierung verdächtigte mich, Mitglied der Stadtguerilla, der Alex-Bonka-Brigade zu sein. Als in unserer Gemeinde eine Operation von ihnen stattfand, wurden 2 Soldaten getötet. Ich wurde verdächtigt, einer der Täter zu sein. Und sie haben mich verhaftet.
Doch bevor er überhaupt einen Richter gesehen hat, ließen ihn die Regierungstruppen erstmal verschwinden.
Ich war fast einen halben Monat lang verschwunden. Meine Verwandten wussten nicht, wo ich war. Sie wollten mich im Gefängnis besuchen, aber dort war ich nicht. Ich wurde in ein sicheres Haus gebracht, so nannten sie es. Dort wurde ich einen halben Monat lang gefoltert, jede Nacht und jeden Tag. Zuerst haben sie eine Wasserkur angewendet. Sie haben Chili ins Wasser getan und es mir dann in Nase und Mund gegossen. Und sie haben mich in einen kalten Raum gesteckt und mich geschlagen. Meine Augen waren verbunden. Und dann haben sie mich eines Nachts nach draußen gebracht. Unterwegs haben sie mich immer wieder geschubst. Ich habe mich gefragt, ob sie ein Messer oder eine Pistole benutzen werden, um mich zu töten. Aber dann haben sie mich nach 10 oder 15 Minuten wieder hochgehoben. Sie wollten, dass ich gestehe, die beiden Soldaten getötet zu haben. Und sie wollten Namen. Wer sind meine Begleiter? Welchen Rang habe ich? Und wie viele habe ich getötet?
Die TFDP, sein Anwalt und seine Verwandten haben nach ihm gesucht und ihn gefunden. Er kam in ein Gefängnis und ihm wurde der Prozess gemacht. Das Urteil? 2x lebenslänglich. Doch sein Menschenrechtsanwalt legte Berufung ein beim obersten Gerichtshof und so kam er nach 5 Jahren frei. Heute engagiert er sich selbst bei dieser Organisation und er hat gelernt, über das Erlebte zu sprechen.
Früher wollte ich nicht über meine Foltererfahrungen sprechen. Aber in Muntinlupa gibt es einen Ort, an dem sich alle politischen Gefangenen versammeln. Und dort sprechen wir über unsere Foltererfahrungen. Wir treffen uns jeden Samstag und sprechen darüber und auch über unsere Pläne für die Zukunft. Und das ist das Wichtigste. Denn über Foltererfahrungen zu sprechen, bedeutet, über meine vergangenen Erfahrungen zu sprechen. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter von TFDP politische Gefangene in Muntinlupa besuche, wo ich selbst inhaftiert war, dann ist das ein Schritt zu meiner Rehabilitation, dazu wieder zu mir selbst zu finden. Denn jetzt gehe ich in den Raum mit dem Schild nur für Besucher.
Visitors only.
Was für ein Mann und was für eine Ungerechtigkeit. Das wäre in Deutschland zum Glück unvorstellbar. In unserer Delegation ist auch Gerhard Zirl. Heute ist er Mitglied des Zentralrats von Mission München. Das ist so etwas wie ein Aufsichtsrat. Bis zu seiner Pensionierung war er Präsident des Münchner Amtsgerichts. Der Jurist war entsetzt über das, was er gehört hat.
Also alles dieses, da schüttelst dich und läuft dir kalt den Rücken runter. Denn die Festgenommenen hier, die waren in Polizeihaft und haben Wochen, Monate keinen Richter gesehen. Das kann schon bei uns nicht passieren. In Deutschland darf die Polizei niemanden länger als 48 Stunden im Polizeigewahrsam halten. Spätestens nach 48 Stunden muss ein Beschuldigter einem Richter vorgeführt worden sein.
5 Jahre seines Lebens hat Bernardo Itokal aufgrund falscher Beschuldigungen verloren. Eine weitere Geschichte erzählt uns eine junge Frau, die auch für die Taskforce arbeitet. Heute ist die 29-jährige Anwältin. Ihr Name? Justice, also Gerechtigkeit. Diesen Namen haben ihre Eltern ihr aus gutem Grund gegeben.
Ja, mein Vater ist ein politischer Gefangener und meine Mutter und er haben beschlossen, mich Justice zu nennen, weil sie genau danach streben.
Ihre Mutter war mit ihnen schwanger, als ihr Vater verhaftet wurde.
Ja, mein Vater und meine Mutter wurden damals beide verhaftet. Meine Mutter kam mit ihm ins Gefängnis. Sie wurde dann aus humanitären Gründen entlassen, weil sie mit mir schwanger war. Seitdem sitzt mein Vater im Gefängnis.
Und das ist nun 29 Jahre her und es gibt nicht viel Hoffnung, dass er jemals wieder freigelassen wird. Wie war das für Sie als Kind, einen Vater im Gefängnis zu haben, der als politischer Gefangener angeklagt wurde?
Für mich als Kind war das sehr verwirrend, denn immer wenn ich gefragt wurde, wo ist dein Vater, antwortete ich, er sei im Gefängnis. Und dann fragten sie mich, warum ist er im Gefängnis? Meine Großmutter brachte mir dann bei zu sagen, dass er wegen seiner politischen Überzeugung im Gefängnis sei. Und genau das habe ich ihnen geantwortet. Aber ich wusste nie wirklich, was es bedeutet, für seine politischen Überzeugungen zu kämpfen. Das war sehr verwirrend für mich. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen wie die TFDP haben mir geholfen, weil mein Vater ein politischer Gefangener ist. Sie haben meine Schule bezahlt. Aber selbst dann wusste ich nie wirklich, was es bedeutet. Was war da also wirklich passiert? Das habe ich erst herausgefunden, als ich hier bei der TFDP angefangen habe zu arbeiten. Vorher habe ich für eine andere Menschenrechtsorganisation gearbeitet und auch da konnte ich ihn besuchen, weil sie sich auch um politische Gefangene kümmert. Aber ich konnte nicht herausfinden, was wirklich damals passiert war, als er verhaftet wurde. Verschiedene Leute haben mit mir über meinen Vater gesprochen. Sie sagen, oh, du bist die Tochter von Bajon. Ich bin sein Freund. Wir waren zusammen in dieser Organisation und an diesem Ort. Und ich weiß nie wirklich, was für eine Beziehung sie zu ihm haben. Das verwirrt mich, denn sie haben eine Geschichte darüber, wie er verhaftet wurde. Und dann gibt es andere Personen, die eine andere Version davon haben. Und sie erwähnen Leute und ich kenne diese Leute nicht. Bei der TFDP kann ich in die Akten einsehen. Ich kann seine Briefe an das TFDP lesen, das Protokoll der Anhörung und die Dokumentation des Vorfalls selbst.
Hat Ihnen das geholfen?
Ja, es hat mir wirklich geholfen. Es hat mir geholfen, die Informationen, die ich kannte oder die mir von anderen erzählt wurden, herauszufiltern. Und ich kann ihn als Aktivisten, als Menschen und als Menschenrechtsverteidiger wirklich kennenlernen.
Aber Sie haben ihn nie als echten Vater kennengelernt, oder?
Ja, ich glaube, wir wissen beide, dass uns das fehlt. Aber es gibt Zeiten, in denen wir versuchen, uns wirklich wie Tochter und Vater zu verhalten. Aber es ist schwer, wenn diese Distanz zwischen uns ist. Nicht nur metaphorisch, sondern buchstäblich. Es gibt diese Barriere, denn er ist da, ich bin hier und ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und er war nicht da. Ich konnte nur im Besucherraum mit ihm sprechen oder am Telefon. Ich habe ihn nie wirklich als Vater erlebt. Wie sollte er mich denn erziehen? Manchmal versuche ich, mit ihm über Ereignisse in meinem Leben zu sprechen und dann erzählt er mir Dinge oder will mir Ratschläge geben. Und ich frage mich, ist das er als Vater? Weil ich es nicht gewohnt bin und ich habe das Gefühl, dass ich das nicht will. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht als Vater haben möchte, aber ich bin es einfach nicht gewohnt. Es gibt also Missverständnisse. Ich denke mir, ich bin schon erwachsen, also solltest du nicht versuchen, mich zu erziehen. Aber weil er nie wirklich ein Vater für mich sein konnte, versucht er, seine Rolle als Vater zu erfüllen.
Aber Sie analysieren Ihre Beziehung immer wieder, schätze ich. Und es war Ihnen wichtig herauszufinden, was wirklich passiert ist, denn er wurde des Mordes an einem Polizisten beschuldigt und die Akten beweisen, dass das nicht stimmt. Aber Sie brauchten jemanden, den Sie einsperren konnten. Ihre Mutter hat Sie verlassen, um sich selbst zu schützen, als Sie 4 Jahre alt waren. So haben Ihre Großeltern es Ihnen erzählt. Und jetzt besuchen Sie Ihren Vater etwa 2-mal im Jahr und Sie sprechen mit ihm über seinen Fall. Ist das möglich, über seinen Fall zu reden?
Ja, das steht normalerweise auf unserer Tagesordnung, wenn wir uns treffen. Wir sprechen über Neuigkeiten zum Fall oder darüber, welche Maßnahmen wir ergreifen können, damit er freigelassen wird. So läuft es normalerweise. Er fragt nicht, wie geht es dir als Person, als meiner Tochter, wie läuft dein Studium? Darüber können wir nicht wirklich sprechen. Ich verstehe das und es gibt Dinge, über die wir dringender reden müssen. Und über die Entwicklung in seinem Fall spreche ich lieber mit ihm persönlich als am Telefon, weil es wirklich schwierig ist, über diese sensiblen Dinge am Telefon zu sprechen.
Und die Leute im Gefängnis, die Beamten, wissen nicht, dass sie seine Tochter sind? Sie kommen als Mitarbeiterin dorthin?
Ja, die wissen es nicht, denn es gab da diesen Vorfall, als ich neu bei der TFDP war. Da sagte mein Vater, oh, da kommt meine Tochter. Und die Gefängnismitarbeiter reagierten wütend und sagten zu mir, ich solle nicht als Mitarbeiterin dorthin kommen, wenn ich doch in Wirklichkeit ein Familienmitglied sei. Also gehe ich jetzt als TFDP-Mitarbeiterin dorthin. Ich nenne ihn natürlich Papa, aber ich weiß nicht, ob die anderen Bescheid wissen oder ob es ihn interessiert, worüber wir sprechen. Ich habe ihm gesagt, er soll keinem sagen, dass ich seine Tochter bin. Wir versuchen auch, persönliche Gespräche zu minimieren. Darüber reden wir nur, wenn wir in einer Gruppe im Besucherraum sind, damit die Beamten nicht mitbekommen, worüber wir sprechen.
Gibt es Hoffnung, dass er eines Tages frei sein wird?
Ja, ich möchte das gerne glauben, denn es gibt dieses Amnestieprogramm. Es wurde vor 2 Jahren vom Präsidenten unterzeichnet. Wir beantragen es gerade, nicht nur für meinen Vater, sondern auch für die anderen politischen Gefangenen. Ich glaube aber, dass die Bearbeitung noch einige Zeit dauern wird. Ich weiß also nicht, wie lange es dauern wird, aber wir werden alles, was möglich ist, für die politischen Gefangenen tun. Wir werden alles beantragen, was wir für anwendbar halten, denn es gibt keine andere Möglichkeit als diese Amnestieprogramme oder die Entlassung wegen guter Führung. Also machen wir das für sie.
Ein ganzes Leben ohne Vater, weil er unschuldig im Gefängnis sitzt. Justice konnte zur Schule gehen und studieren, weil Menschenrechtsorganisationen sie unterstützt haben. Bei der TFDP konnte sie sich in den Fall ihres Vaters einarbeiten und kann ihn regelmäßig im Gefängnis besuchen. Ihr Vater ist einer von rund 300 Gefangenen, die aufgrund ihrer politischen Aktivitäten inhaftiert sind und aufgrund falscher Anschuldigungen. Father Tutz und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden weiterkämpfen für sie, auch wenn sie dabei selbst Risiken eingehen.
Yes, I,
Ja, ich habe anonyme Anrufe erhalten. Sie kennen also meine Nummer, verschiedene Nummern. Und dann haben sie sich als Militäroffizier vorgestellt und gesagt, wir beobachten Sie, wir wissen, wo Sie wohnen und wir wissen, wer Ihre Freunde sind. Und ja, sie kennen meinen Namen.
Aber viele Leute in diesem Land kennen ihren Namen.
Ja, und ich habe aufgelegt, aber ein paar Tage später kam ein weiterer Anruf von einer anderen Nummer. Also die Bedrohung ist da. Das war während der Duterte-Regierung. Mindestens 3 Priester wurden während seiner Amtszeit ermordet.
Priester, die sich ebenfalls gegen ihn gestellt hatten?
Ja, wie Pater Paas. Er war schon über 70 Jahre alt, aber er wurde erschossen. Er hatte einem politischen Gefangenen geholfen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war. Deshalb hatte ich eine Zeit lang auch Angst. Ich habe mein Verhalten immer wieder geändert. Mal nahm ich ein Taxi, mal Fahrzeuge von anderen Fahrdiensten. Und ich verließ das Kloster nicht immer zur gleichen Zeit und kam zu unterschiedlichen Zeiten zurück. Und ich war nur in Gruppen unterwegs, wenn ich öffentlich gesprochen habe. Ich wollte nicht alleine gehen.
Aber warum machen Sie das? Warum kämpfen Sie?
Menschenrechtsarbeit, Gerechtigkeit und Frieden waren ein Teil von mir geworden. Ich habe mich organisiert. Ich habe Zeit mit indigenen Völkern verbracht, mit Arbeitern, Bauern, misshandelten Frauen und Kindern und Menschen, die mit der Regierung in Konflikt geraten waren. Es gibt so viel Armut, systematische Armut, so viel Ungerechtigkeit. Als ich Karmelit wurde und Priester, sagte ich mir, das wird nicht nur mein Anliegen, sondern auch mein Kompass. Jesus nachzufolgen bedeutet, sich auch für die Armen einzusetzen, und die Armen sind Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Und als Pfarrer, als Priester weiß ich, das ist nicht Gottes Wille, das muss aufhören. Deshalb halte ich Vorträge über Menschenrechte und christliche Spiritualität aus der Perspektive des Glaubens der Kirche. Auch über Klimagerechtigkeit und Laudato Si. Genau das mache ich, Aufklärung. Ich glaube, wir müssen Aufklärung leisten, damit die Menschen wissen, was passiert und dass wir etwas tun müssen für die Armen, die Benachteiligten und die Unterdrückten.
Gibt es Momente, in denen Sie hoffnungslos sind, nachdem Sie so viele Fälle und so viel Leid gesehen haben?
Ja, ich muss zugeben, es gab Momente, in denen ich mich so allein und entmutigt, frustriert, enttäuscht, ängstlich und müde fühlte. Aber dann atme ich einmal tief durch und sage mir, es ist richtig, was ich mache, und ich muss es tun. Es ist gefährlich, ja, es ist beängstigend. Aber ich glaube, dass Gott mich zu dieser Art von Seelsorge berufen hat. Es ist ein Dienst, den ich annehme und den ich mit Freude ausübe. Für Gerechtigkeit und Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung und für Menschenrechte.
Sich auch unter Gefahr einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und für Menschenrechte, weil das seine Art der Seelsorge ist und weil das für ihn bedeutet, Jesus nachzufolgen. Den Gedanken nehme ich mit aus dieser Begegnung mit einem starken Mann, der mich tief beeindruckt hat. Am letzten gemeinsamen Abend frage ich meine Mitreisenden nach ihren Eindrücken. Und so hat Ulrike Dreher aus Memmingen versucht, ihre Gefühle in Worte zu fassen.
Dieses Nebeneinander von krassester Armut. Also ich habe gewusst, es gibt viele, viele arme Menschen auf den Philippinen. Aber so viele habe ich nicht erwartet. Und das berührt mich sehr und bewegt mich sehr und zeigt mir, wir müssen so viel oder sollten noch so viel mehr tun und engagierter dran sein, um die Welt lebenswerter und bunter für so viele Menschen zu machen. Und deswegen, glaube ich, hat Mission eine neue Botschafterin.
Die sich mit viel Engagement auf den Weltmissionsmonat vorbereitet. Denn der Abschlussgottesdienst wird ja in Memmingen sein. Die Reise war eine gute Vorbereitung für Sie.
Es wird mir insofern helfen, dass ich werben kann für Verständnis für die Projekte. Oder für die Notwendigkeit, diese Projekte zu unterstützen.
Und über ein Wort, beziehungsweise das Gegenteil dieses Wortes, hat sie oft nachgedacht in den vergangenen Tagen. Gerechtigkeit.
Ich erlebe Ungerechtigkeit auf so vielen Seiten. Von Seiten der Politik hier auf den Philippinen. Und vielleicht auch dieses Privileg. Wir sind in Deutschland geboren und sind damit auf der Sonnenseite.
ist das nicht auch ein Stück weit ungerecht, dass mir so vieles in den Schoß und in die Wiege gelegt wird, ohne dass ich sagen würde, wir gehören zu den Reichen in Deutschland. Und das ist für mich eine Ungerechtigkeit.
Gerhard Zierl, der ehemalige Richter und heutiger Aufsichtsrat von Mission München, ist überzeugt, dass die Reise für ihn und für das Hilfswerk sehr wertvoll war.
Es ist gut, wenn wir vom Aufsichtsrat auch immer wieder einen direkten und unmittelbaren Eindruck in den Ländern haben können, in denen Missio wirkt. Wenn wir Budgets beschließen, dann nützen Berichte nicht immer. Da ist der persönliche Eindruck auf alle Fälle der wichtige.
Und sein Eindruck von der Reisegruppe?
Nach 2-3 Tagen wusste man, und unsere Herzen schlagen im Gleichklang. Wir haben dasselbe Ziel.
Nämlich, die Welt ein kleines bisschen gerechter zu machen, indem wir die Arbeit zum Beispiel von Carol Darrier oder Father Toots weiter unterstützen und der Welt von der Ungerechtigkeit, die auf den Philippinen herrscht, erzählen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Teil dazu beitragen mit diesem Reisebericht. Im Oktober sind Father Toots, Carol Darrier und noch weitere Projektpartner in Bayern und berichten von ihrer Arbeit. Die Termine gibt's im Internet unter www.weltmissionsmonat.de.
Das war MKR, das Magazin Weltweit unterwegs. Brigitte Strauß war mit Missio München auf den Philippinen. Nachzuhören im Podcast MKR, das Magazin unter innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.